Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Heute geht es um ein Thema, zu dem ich häufiger gefragt werde, nämlich ob man als Selbstständiger oder als Angestellter Accessibility Consultant besser fährt. Das ist natürlich eine individuelle Frage. Also es muss jeder für sich selber entscheiden, was für ihn oder für sie besser funktioniert. Aber ich kann gerne mal meine Erfahrungen zum Besten geben. Ich habe tatsächlich seit 2010 ja als selbstständiger Consultant gearbeitet, wobei ich dazu sagen muss, ich habe ja als fester Freier bei der Aktion Mensch gearbeitet. Ich war dort als Online-Redakteur und die Aktion Mensch hat mir im Prinzip 12 Tage im Monat abgenommen, also quasi fest mich da beschäftigt als Online-Redakteur und Berater für digitale Barrierefreiheit. Das sind also ja ungefähr 3 Tage die Woche. Und das hat mir auf jeden Fall ein festes Einkommen garantiert. Dazu erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr. Das heißt, ich hatte schon ein Standbein, wo ich relativ gut kalkulieren konnte. Es war aber trotzdem schwierig, weitere Aufträge zu bekommen. Das ist, glaube ich, die Hauptherausforderung, wenn man anfängt, als Selbstständiger zu arbeiten. So wie ich das meistens kenne, ist es ja so, dass die Leute, die sich selbstständig machen, in der Regel schon mindestens einen Kunden haben, der wahrscheinlich auch ein bisschen größer ist oder halt eine Kundenkartei sozusagen haben, mit denen sie arbeiten wollen oder können. Das heißt, die haben wahrscheinlich dann vorher als angestellte Person gearbeitet, haben irgendwie signalisiert bekommen, hey, wir würden dich gerne beschäftigen, aber nur als freiberufliche Mitarbeiterin. Und dann hat die Person gedacht, in der Lebenssituation ist das vielleicht ganz cool, als Selbstständige zu arbeiten. Und hat dann schon, wenn sich losstartet sozusagen, hat sie dann schon die ersten Aufträge. Das ist die beste Situation und das ist, glaube ich, die Situation, welche die meisten Leute haben, die sich als Freiberufler selbstständig machen. Es gibt natürlich dieses Startup-Thema, das ist aber was komplett anderes. Also ein Startup heißt ja, dass ich ein Unternehmen um eine Idee herum aufbaue, die ich habe, irgendwie ein tolles Produkt oder so. Das ist erstmal nicht direkt mit Accessibility Consulting verbunden, sondern als Consultant mache ich die üblichen Sachen, die 3 typischen Schwerpunkte, nämlich Schulung, Beratung und Testen. Und das ist ja kein neues Produkt, das habe ich nicht erfunden und auch niemand sonst, sondern das sind halt die Dinge, die man als Consultant macht oder als Barrierefreiheits-Consultant. Und das ist ja noch kein revolutionäres neues Produkt, wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt ein Startup. Wenn ich jetzt einen Bot für leichte Sprache entwickle, der Texte in leichte Sprache übersetzt oder Webseiten automatisch auf Barrierefreiheit prüft und kein Copycat bin, sondern wirklich selber was mache, das wäre ein Startup. Aber sowas habe ich ja nicht gemacht. Dann habe ich vor 5 Jahren, wenn ich mich nicht irre, ich müsste das nochmal nachgucken. Ich glaube so 2021, glaube ich, im Mai war es auf jeden Fall angefangen, mich halb aus der Selbstständigkeit zu verabschieden mit einer Angestellten-Dasein bei einer kleineren Agentur in Bonn. Ich verrate den Namen nicht. Man kann es herausfinden, wenn man danach sucht, aber ich sage es jetzt einfach mal nicht. Eine kleinere Agentur in Bonn. Und da hatte ich halbtags gearbeitet und war dann noch halb selbstständig, weil ich dachte, es wäre doch ganz cool, die Sachen aufrechtzuerhalten, die Selbstständigkeit. Und dann habe ich vor 2,5 Jahren, im Oktober 2022, angefangen, vollständig bei der Adesso Mobile Solutions als Consultant für digitale Barrierefreiheit zu arbeiten und habe damals diese Selbstständigkeit komplett aufgegeben. Und da bin ich bis heute. So viel zu meinem Ablauf. Das heißt, bin ich immer noch länger freiberuflich gewesen, als ich selbstständig war. Und da möchte ich euch gerne die Vorteile der Selbstständigkeit erläutern, wo ich dann auf die Nachteile eingehe und die Vor- und Nachteile des Angestellten-Daseins. Das ist natürlich nicht speziell bezogen auf das Thema Accessibility Consulting, sondern generell zum Thema Selbstständigkeit. Ein großer Vorteil für viele Leute ist die Selbstbestimmung, was die Arbeitszeit und die Arbeitsorte angeht. Natürlich, wenn man in Deutschland arbeitet und irgendwelche Meetings hat, dann ist da ein gewisses Zeitfenster, wo die Meetings stattfinden können. Aber in der Regel kann man das ja selber dann festlegen. Wenn ich sage, ich fange erst um 10 Uhr an zu arbeiten, dann müssen die Kunden sich halt darauf einstellen, dass sie erst um 10 Uhr mit mir sprechen können oder ein Meeting machen können. Und das sollte eigentlich in den meisten Fällen klappen. Und den Arbeitsort, weil wir überwiegend remote arbeiten mittlerweile, können wir den Arbeitsort auch relativ selbstbestimmt festlegen. Ob wir dann in Berlin sind, in Madrid oder in Kairo, ist im Prinzip egal, solange man eine Internetverbindung hat und rechtzeitig aufstehen kann. Das kann ja mit der Zeitverschiebung kann es ein bisschen schwierig werden. Aber ansonsten ist es ja egal, wo man ist. Man kann die Arbeit von überall aus machen, wenn man remote arbeitet. Und ja, seit Corona ist es auf jeden Fall deutlich entspannter. Ich glaube, vor Corona ist man zumindest für Schulungen meistens noch irgendwo hingefahren. Und nach Corona sind die deutlich eher bereit, remote Schulungen zu akzeptieren. Nicht alle, aber die meisten. Und Beratungen finden ja eh meistens remote statt. Ein weiterer Vorteil ist, wenn man sich ein gewisses Standing aufgebaut hat, also eine gewisse Bekanntheit aufgebaut hat, dann kann man sich die Kunden auch selber aussuchen. Das heißt, natürlich muss ich erstmal überhaupt Kundenanfragen haben. Das ist jetzt schon an der Selbstständigkeit oder das Schwierige, erstmal überhaupt Anfragen zu bekommen und dann auch die Kunden für sich zu gewinnen. Also nur weil jemand eine Anfrage stellt, heißt das ja nicht, dass er auch einen Auftrag an mich vergibt. Aber wenn ich, wie gesagt, ein Standing erreicht habe, dann kann ich mir die Kunden aussuchen. Da kann ich ja gucken, interessiert mich das Projekt oder ist dieser Kunde eventuell ein bisschen schwieriger? Dann kann ich den ablehnen oder den potenziellen Kunden vielleicht ablehnen. Oder wenn der Kunde ein bisschen schwieriger ist und ich schon im Auftrag stecke, dann dauern die Aufträge in der Regel nicht so lange, dass ich jetzt sage, oh mein Gott, das muss ich ein Jahr mit dem arbeiten. Sondern in der Regel ist das nach ein paar Wochen oder Monaten vorbei. Ein weiterer Vorteil ist, dass man sich die Arbeitsmethoden und die, jetzt spezifisch auch Barrierefreiheit bezogen, die Arbeitsmethoden und die Bewertungsmatrize, sage ich mal, selber aussuchen kann. Also wie arbeite ich, wie teste ich irgendwas und wie bewerte ich irgendwas? Das kann ich mir als Selbstständiger selber aussuchen, natürlich im Rahmen der geltenden Gesetze und Richtlinien. Aber ich muss mich jetzt nicht nach BigBETV-Test oder irgendeinem anderen Quark richten, wo andere Leute sagen, das muss so und so bewertet werden, sondern ich kann es so bewerten, wie ich es für richtig halte, natürlich immer begründet, also jetzt nicht vollkommen aus der Luft gegriffen. Das ist manchmal ganz angenehm. Und eine Sache, die ich an der Selbstständigkeit ganz cool fand, ist wirklich diese Möglichkeit, sich frei mit anderen Leuten zu vernetzen. Das heißt, ich habe zum Beispiel nie und würde auch nie Webseiten umsetzen, barrierefrei entwickeln oder so etwas. Da fehlen mir die Fähigkeiten und ich glaube auch, dass man sich spezialisieren muss. Also jemand, der Accessibility Consultant ist, kann nicht unbedingt Webseiten schön entwickeln. Also irgendwie irgendwas dahinstellen, das kann jeder, aber es ist so zu machen, dass der Kunde auch sagt, ja, das sieht geil aus und das möchte ich haben, das ist was anderes. Entweder mache ich halt Webentwicklung oder ich mache Barrierefreiheit und dass ich beides hundertprozentig gut kann. Also Webdesign, das dann entwickeln und das dann barrierefrei machen, dass ich das alles drei gut kann, ist relativ unwahrscheinlich. Und dann kann ich mir wirklich Leute suchen, die genau diese Stärke haben, also zum Beispiel Websites entwickeln oder PDFs gestalten oder was auch immer und mich mit denen andere freiberuflich arbeitende Personen, mich mit denen vernetzen und dann können wir Aufträge gemeinsam machen. Wofür man lustigerweise, wie ich neulich gehört habe, eine GbR gründen muss, also eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Muss man tatsächlich gründen, wenn sich mehrere Freiberufler für eine Tätigkeit zusammenschließen. Fand ich total urkomisch, ist typisch deutsche Bürokratie. Aber so ist es halt. Aber wie gesagt, der Vorteil ist halt, dass man sich mit Leuten zusammenschließen kann, mit denen man gut kann, also gut zurechtkommt und sich damit gegenseitig ergänzen kann und dann vielleicht auch größere Aufträge erledigen kann. Kommen wir zu den Nachteilen. Das wissen die meisten Angestellten nicht, aber als Freiberuflerin hat man sehr, sehr, sehr hohe Kosten. Insbesondere, also es gibt ja Leute, die in der Künstlersozialkasse sind. Ich glaube, WebdesignerInnen können da rein, KünstlerInnen und MusikerInnen. Das sei denen auch gegönnt, weil viele von denen ja sehr schlecht verdienen. Also KünstlerInnen, wenn die 15.000, 20.000 Euro im Jahr verdienen, ist das schon gut. Und als Freiberufler ist das nicht besonders viel. Seid ihr gegönnt? Aber als normaler Selbstständiger, also jetzt nur als Freiberufler, hat man richtig, richtig hohe Kosten. Man muss ja die gesamten Sozialversicherung, wie Krankenversicherung, muss man komplett selber zahlen. Rentenversicherung, ich glaube, da sind einige Leute befreit, aber ich habe zumindest bezahlt, die Rentenbeiträge. Steuern natürlich, Buchhaltung. Das sind so die Sachen, die eigentlich immer da sind. Und dann hat man natürlich die normalen Fixkosten, also Miete, Internetanschluss, gegebenenfalls als Freiberufler vielleicht noch ein Büro oder ein Coworking-Space, Arbeitsplatz oder was auch immer. Software-Lizenzen, diese ganzen Dinge, die da zusammenkommen. Und da hat man schon mal 2.500, vielleicht auch 3.000 Euro im Monat los, ohne irgendwas für sich selber ausgegeben zu haben. Man muss dann noch Lebensmittel kaufen und solche Dinge. Insofern relativ hohe Fixkosten. Und da ist man natürlich froh, wenn man einen halbwegs guten Tagessatz herausschlagen kann, was als Accessibility Consultant aber durchaus möglich ist. Das heißt aber auch, dass man relativ viel Geld einfach überhaupt einnehmen muss, um überhaupt über die Runden zu kommen. Also ich sag mal Minimum 4.000 Euro und das ist eine ganze Menge Holz, wenn man nicht immer genügend Aufträge hat. Und das ist das große Problem, nämlich dass man theoretisch, sagen wir mal, 22 Tage im Monat arbeiten könnte, wenn man die Aufträge hat. Aber manchmal hat man die Aufträge halt nicht. Ich sag mal so typisches Beispiel Weihnachten. Nicht jeder will an Weihnachten arbeiten, aber manche können es ja. Aber es gibt keine Aufträge, weil halt kein Mensch da ist. Januar, ganz schwieriger Zeitraum, weil dann die Leute erst aus dem Urlaub zurückkommen, die einen beauftragen könnten. Und im Januar passiert aber erfahrungsgemäß gar nichts. Das heißt, dass man die ersten 3-4 Wochen im Jahr gar kein Einkommen hat, weil man muss ja dann, wenn der Auftrag kommt, muss man die erstmal erledigen und dann die Rechnung schreiben. Und das Geld kommt dann irgendwann im Februar. Das heißt, im Januar hat man Pech gehabt schon mal. Und dann gibt es immer wieder Phasen, wo man dann relativ wenig Aufträge hat. Das sind meistens die Ferien, die Schulferien. Und bekanntermaßen sind die Schulferien in Deutschland ja von Juli bis Mitte September in verschiedenen Bundesländern. Das ist immer eine ganz schwierige Zeit. Ein weiterer Nachteil, der zumindest bei mir zu Buche geschlagen ist, ist, dass man ganz viele kleine Aufträge hat. Also wir reden davon 2-Personen-Tagen, 3-Personen-Tage, 4-Personen-Tage war schon viel und 10-Personen-Tage habe ich ganz selten gehabt. Der Vorteil oder der Nachteil ist, dass kleine Aufträge proportional viel mehr Aufwand machen als große Aufträge. Pipifax, PDFs barrierefrei machen, habe ich selber nie gemacht, aber haben wir immer wieder die Anfragen bekommen. Irgendwie ein PDF und da muss man vielleicht noch eine Ausschreibung mitmachen für so ein PDF und dann denkt man, ach Gott, ja, man hat auch andere Sachen zu tun. Also das sind ganz schwierige Sachen und das ist, wie man so schön sagt, Kleinvieh. Also dann, wenn ich sage, ich möchte 22 Tage mindestens im Monat arbeiten, Und jeder Auftrag sind nur 3 PT, Personentage. Dann kann man sich leicht ausrechnen, ich brauche mindestens 7 Aufträge pro Monat. Und die kriege ich nicht. Also ich habe sie damals nicht zusammenbekommen. Und wie gesagt, sehr viel Aufwand, sehr viel Kleinkram für sehr relativ wenig Geld. Was mich aber persönlich am meisten gestört hat, ist wirklich die Bürokratie. Deutschland nicht das schlimmste Land, wie man häufig behauptet, aber doch schon relativ anstrengend. Also Einnahmeüberschussrechnung habe ich nie verstanden. Ich habe es einfach an meinem Steuerberater weitergegeben. Aber ich weiß auch nicht, was die alles an Dingen haben wollen. Das ist wirklich unglaublich. Ich habe es gerade gesagt, wenn sich 2 oder mehr FreiberuflerInnen zusammenschließen, um einen Auftrag gemeinsam zu machen, müssen sie eine GbR gründen. Die müssen eine Umsatzsteuernummer beauftragen, was heute auch ein Riesenakt ist. Die müssen dann gemeinsam Steuern abführen und diesen ganzen Kram. Und da bin ich schon raus, ehrlich gesagt. Das ist mir schon zu viel. Und das sind eine ganze Menge mehr Sachen. Spätestens wenn man in die Buchhaltungsrichtung geht, kann man natürlich versuchen, das selber zu machen. Würde ich jedem von abraten, weil man, wenn man selber die Buchhaltung macht, unter Garantie vom Finanzamt überprüft wird. Das heißt, wenn man damit umgehen kann, also wenn man Ahnung davon hat, dann sollte das kein Problem sein. Wenn man nur ein bisschen keine Ahnung hat und oder total der ahnungslose Mensch ist wie ich, was Buchhaltung angeht, dann immer an einen Buchhalter übergeben, der es professionell macht. Und weil die Gefahr da, irgendwelche Sachen falsch zu machen, die einen dann Tausende von Euro kosten, das ist relativ groß. Eine andere Sache, die mich wirklich geärgert hat, ist Rechnungen hinterherrennen. Das ist etwas, was man wirklich nicht haben muss als Freiberuflerin. Das habe ich relativ selten gehabt. Ich habe, glaube ich, in meiner ganzen Zeit vielleicht 4 bis 5 Fälle, wo es richtig schwierig geworden ist, also wo ich auch mit Anwalt drohen musste, wobei ich gar nicht weiß, wie man sowas macht, also wie man per Anwalt sozusagen so eine Rechnung abmahnen lässt. Aber das war richtig ärgerlich. Und da ging es um relativ kleine Beträge, aber ja, muss man trotzdem irgendwie eintreiben. Und das ist richtig unangenehm geworden. Da musste ich jemanden richtig ausschimpfen per Mail, die behauptet hat, dass sie krank gewesen wäre, aber keine Abwesenheitsmail und keine Vertretung hatte. Also sehr glaubwürdig. Ja, ich frage mich manchmal, was in den Köpfen der Leute rumgeht. Dass man so mit seinen Leuten umgeht, mit seinen Dienstleistern. Also richtig übel. Und sowas muss man echt nicht haben. Dann fangen wir mit den Vorteilen des Angestellten-Daseins an. Als Angestellter hat man halt ein fixes Einkommen und ja, so gut wie keine oder gar keine Schwankungen beim Einkommen. Man hat ein gewisses Maß an Bürokratie. Natürlich muss man ja immer noch Steuererklärung und diesen ganzen Mist machen. Und auch in den Unternehmen selbst gibt es ja, je größer sie sind, desto mehr ist es Bürokratie. Aber das ist alles, hält sich alles im Rahmen. Und der große Vorteil ist natürlich, dass man selber nicht akquirieren muss, Aufträge akquirieren muss, sondern da kümmert sich hoffentlich jemand anderes drum. Ein großer Vorteil aus meiner Sicht war auch, dass man, oder ist, dass man sich an dass man an großen Projekten arbeiten kann. Also nicht nur irgendwie hier 3 Tage das testen, 4 Tage das testen. Das gibt es auch, aber manchmal hat man wirklich so große Projekte, an denen man Monate oder Jahre arbeiten kann. Da kann man so ein bisschen sich mit den Kunden auch connecten und das kann auf jeden Fall sehr interessant sein. Was immer der Nachteil sein kann, ist, dass man einen schwierigen Kunden hat oder innerhalb des Kunden sozusagen schwierige Personen. Mich persönlich stört das jetzt nicht so sehr. Mich persönlich stört das nicht so sehr, aber es kann natürlich immer sein, dass einem das schwerfällt. Und man kann ja sozusagen nicht einfach sagen, ich will diesen Kunden nicht bearbeiten, weil es einfach zu seinem Job gehört. Was auch natürlich sein kann, ist, dass man schwierige KollegInnen oder Vorgesetzte hat. Das hatte ich bei dem vorletzten Unternehmen, bei dem ich war. Wie gesagt, ich sage jetzt nicht, wie es heißt, aber da war es nicht immer ganz einfach, mit den Vorgesetzten klarzukommen. Und da gab es auch einige KollegInnen, mit denen ich nicht so richtig klargekommen bin. Kann auch an mir gelegen haben, das möchte ich nicht ausschließen. Und ja, da muss man irgendwann, gerade bei so kleineren Organisationen oder Agenturen, muss man dann irgendwann entweder in den sauren Apfel beißen oder kündigen. Und ich habe das Letztere getan. Genau, als Fazit würde ich sagen, man muss für die Selbstständigkeit, ich würde jetzt nicht sagen geschaffen sein, das wäre vielleicht ein bisschen zu groß aufgetragen, aber man muss dafür wirklich die Persönlichkeit haben. Das heißt, man muss mit einem gewissen Maß an Unsicherheit klarkommen, man muss sich selbst motivieren können zur Arbeit. Man muss extrem gut sein, was dieses ganze Bürokratiezeug angeht, also wirklich Papiere ablegen, Rechnungen sortieren, dafür gu darauf gucken, dass die Rechnungen bezahlt werden, dann auch hinterherrennen. Und das Schwierigste ist, glaube ich, wirklich so die erste Phase, dieses Standing aufzubauen, sodass die Kunden zu einem kommen. Das habe ich noch nicht erzählt, glaube ich. Das war wirklich richtig, richtig schwierig. Auch durch die Webseite habe ich keine Kunden bekommen. Durch die Bücher, die ich geschrieben habe, habe ich null Kunden bekommen, kann man wohl sagen. Und ich habe es tatsächlich den Turnaround geschafft, als ich angefangen habe, selbstständig Schulungen anzubieten. Heutzutage bietet ja jeder Schulungen an zur digitalen Barrierefreiheit. Aber ich war, glaube ich, der Erste, der es wirklich im großen Maße angeboten hat. Und auch so eine breite Palette an Schulungen, die ich dann mit der Sophie zusammen aufgebaut habe. Und bis heute laufen die Schulungen. Keine Ahnung, ob die noch gut, ob die noch sehr gut laufen. Aber sie laufen auf jeden Fall noch. Und das hat einfach einen unglaublichen Vorteil gebracht, nämlich dass man eine relativ stabile Einkommensquelle hatte. Also es reicht dann schon bei Online-Schulungen, wenn sich irgendwie zwei Leute anmelden, dann lohnt es sich schon, die durchzuführen. Und ich sag mal so, um die 8 bis 10 Leute hat man pro Monat. Das heißt, da hat man eine relativ gute Einnahmequelle. Und ein weiterer Vorteil ist, das ist, haben wir, glaube ich, damals unterschätzt, aber das ist unheimlich wichtig. Die Leute beauftragen dich nicht, wenn sie dich nicht kennen und keine Informationen über dich haben. Aber wenn die Leute einmal in der Schulung waren, die Schulung kosten ja so um die 200, 300 €. Das heißt, da geht man erstmal kein Risiko ein. Wenn die einmal in der Schulung waren, und wir haben unglaublich viele Leute, Tausende in den Schulungen gehabt, in den unterschiedlichen, dann ist die Chance, dass sie dich weiterempfehlen, dass sie dich für kompetent halten und dich dann weiterempfehlen, einfach relativ groß. Natürlich nicht bei allen. Also die meisten werden uns wahrscheinlich vergessen haben nach einer Woche oder so. Aber ich sag mal, es kommt auf die 1, 2, 3% an, die sich noch an dich erinnern. Und die dann sagen, ja, der Olivera und die Johanning oder wer auch immer haben eine relativ coole Schulung gemacht damals. Die Adresse habe ich im Internet noch. Oder ich habe die Teilnahmebescheinigung, wo der Name noch draufsteht. Und dann empfehle ich die weiter oder engagiere die halt. Und das ist relativ oft passiert. Und das hat zumindest bei mir dazu geführt, dass ich auch Aufträge überhaupt so bekommen habe. Dass ich zu Vorträgen eingeladen wurde, dass ich bekannter geworden bin, dass ich ja, Testaufträge bekommen habe. Das kam alles überwiegend oder vollständig eigentlich über die Schulungen. Und dann daraus resultiert sozusagen aus diesen persönlichen Empfehlungen. Insofern, das ist etwas, was man als Selbstständiger eher erreicht als als Angestellter. Also als Selbstständiger kann man sich da relativ guten Standing aufbauen oder halt, wenn man eine kleine Agentur hat. Wer kennt schon die Accessibility Consultants, die in großen Unternehmen wie T-Systems, die heißt jetzt irgendwie anders, ne? Telekom, irgendwas. Telekom NNS heißen die, glaube ich, oder Materna. Da arbeiten ja einige, aber die kennt halt niemand, weil die relativ wenig Vorträge halten und Workshops halten. Deswegen kennt die kaum jemand. Ob sich das lohnt oder ob man das braucht, ist eine andere Frage, weil wenn man angestellt ist, muss man ja nicht berühmt sein. genau, aber das ist Das ist das Fazit. Also wenn man die Persönlichkeit dafür hat, gut damit klarkommt, mit der Bürokratie, relativ schnell mit neuen Leuten warm wird, mit neuen Kunden, sich gut vernetzen kann mit anderen Leuten, dann ist das auf jeden Fall eine coole Sache. Selbstständigkeit kann ich jedem empfehlen, muss mal auszuprobieren. Wenn man das nicht kann oder nicht damit klarkommt, sollte man lieber als Angestellter arbeiten. Das war's für heute. Ich hoffe, dass euch der Podcast Spaß gemacht hat und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.